Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Enne Seidel, guten Abend. Die Welt steht Kopf und das nicht erst seit Beginn der jüngsten Kriege. In den Bildern von Georg Baselitz steht die Welt schon seit über 50 Jahren auf dem Kopf. Figuren, die kopfüber stehen oder sitzen, wurden das Markenzeichen von Georg Baselitz. Damit wurde er weltberühmt. Jetzt, mit Mitte 80, schaut der Maler zurück auf sein Leben und sein Werk. Und er tut auch das in Bildern. Zu sehen sind diese neuen Bilder von Georg Baselitz jetzt in einer Ausstellung in London. Mehr dazu gleich hier in Kultur heute. Zuerst aber geht es um die Berlinale. Knapp zwei Monate nach dem Berliner Filmfestival bemüht sich die Kulturpolitik weiterhin um Aufarbeitung dessen, was auf der Abschlussgala der diesjährigen Berlinale passiert ist. Dort hatten mehrere Jurymitglieder sowie Preisträgerinnen und Preisträger einen Waffenstillstand im Gazakrieg gefordert und die israelische Armee und Regierung scharf kritisiert. Es fielen unter anderem Begriffe wie Apartheid und Genozid. Den Rednerinnen und Rednern wurde daraufhin Antisemitismus vorgeworfen. Heute Nachmittag nun war die Berlinale Thema im Kulturausschuss des Bundestages. Wladimir Balzer hat die Sitzung für uns verfolgt. Es war auch der erste öffentliche Auftritt der neuen Leiterin der Berlinale, Trisha Tuttle. Sie hat das Amt gerade erst vor ein paar Tagen übernommen. Wie hat sie sich geäußert?
Recht zurückhaltend und allgemein mit ein paar humanistischen Botschaften. Man muss dazu sagen, sie ist wirklich erst seit ein paar Tagen wirklich im Amt. In dieser Hinsicht kann man das vielleicht auch nachvollziehen. Aber sie sagte allgemeine Dinge. Eben, dass Filme den Blick auf die Welt erweitern könnten, dass eben diese Berlinale ein Ort auch genau dafür sein, für Deeskalation, für Dialog. Daran müsse die Berlinale weiter aktiv arbeiten. Hass habe auf diesem Festival keinen Platz. Und dann, sie ist ja Amerikanerin, hat sehr viel auch in England gelebt und betonte nochmal die deutsche Spezifik in dieser ganzen Debatte um Antisemitismus, um Israel und Nahost.
Viele Menschen außerhalb von Deutschland finden es schwierig, die Komplexität der Debatte hier zu verstehen und wie sensibel manche Themen sind. Während der letzten Wochen ist es mir gelungen, mehr Verständnis dafür zu entwickeln, wie sehr man auch den Holocaust mitdenken muss, wenn es um die Frage des Antisemitismus in Deutschland geht. Natürlich, der Nahostkonflikt ist sehr polarisierend. Bei unserem Festival müssen wir natürlich sehr aufmerksam sein und Antisemitismus ganz klar zurückweisen. Ich habe ein Team, dem es sehr an Herzen liegt, ein offenes, inklusives Umfeld zu schaffen.
Also Ihr Deutsch ist noch nicht ganz so weit. Wir haben jetzt gerade die Dolmetscherin gehört. Trisha Tuttle spricht auf Englisch.
Mhm. Anwesend war nicht nur sie, nicht nur die neue Leiterin der Berlinale, sondern auch ihre Vorgängerin, die ehemalige Geschäftsführerin Maria Drissenbeek. Was war von ihr zu hören, jetzt, wo sie, ja, man kann vielleicht sagen, von diesem Amt befreit ist?
Ja, sie wirkte auch ein bisschen befreit. Sie konnte ein bisschen offener reden, ein bisschen persönlicher sprechen. Ein paar Dinge hat sie durchaus bedauert, dass sie zum Beispiel nicht sich solidarisch öffentlich erklärt hat, jedenfalls nicht bis zum letzten Tag mit David Cunio, diesem israelischen Schauspieler, der ja in der Hand der Hamas ist und auf der Berlinale vertreten war mit einem Film. Da meinte sie, da hätte man zu viel diskutiert im Hintergrund und zu wenig dann letztlich agiert. Insgesamt aber sagte sie, es gibt einfach sehr viele Veranstaltungen auf so einer Berlinale. Nicht jede Veranstaltung könnte tatsächlich planmäßig verlaufen. Man könne auch nicht alles tatsächlich kontrollieren. Bemerkenswert übrigens auch, kleiner Nebenaspekt, Carlo Chatrian, ihr Mitchef der Berlinale, war auch eingeladen bei diesem Kulturausschuss, aber hat nicht einmal auf die Einladung reagiert. Also sie hätte auch selbst nicht kommen müssen, da sie ja nicht mehr im Amt ist. Also war durchaus auch ein bemerkenswerter Auftritt. Und von ihr dieser Konflikt auch zu hören zwischen eben Kunstfreiheit und der Kampf gegen Antisemitismus. Das ist ja genau das, was den Kulturbetrieb ja beschäftigt seit einiger Zeit.
Wir hatten über 1000 Veranstaltungen. Man kann nicht jede Veranstaltung bis im letzten Wort kontrollieren, weil man dann doch in die Gefahr kommt, zu zensurieren. Und diese Balance zu halten zwischen Zensur und Antisemitismus zu vermeiden oder auch Empathie für Israel einzufordern, die Balance ist durchaus schwierig, aber aus meiner Sicht haben wir alles dafür getan, diese Balance zu halten. Aber das Wort Genozid, das hat mich durchaus auch sehr erschüttert.
Ja, soweit Maria Drissenbeek.
Nachdem Sie diese Sitzung jetzt verfolgt haben, was ist Ihr Fazit? Was denken Sie, wie wird es in den nächsten Monaten weitergehen mit der Antisemitismusdebatte im Kulturbetrieb?
Die wird diesen Kulturbetrieb weiter beschäftigen, überhaupt keine Frage. Wir werden in der nächsten Woche bei der Kunstbiennale in Venedig da auch einigen Streit erleben, ganz sicher beim Israel-Pavillon, aber auch an verschiedenen anderen Stellen. Inzwischen wird juristisch auch darüber debattiert. Es gibt ja ein Gutachten, über das wir ja auch berichtet haben, inwieweit eigentlich Kulturinstitutionen den Kampf gegen Antisemitismus einbinden können in ihre Arbeit. Das ist alles gar nicht so einfach, weil eben die Kunstfreiheit womöglich dagegen steht. Also ich glaube, es wird zwei Ebenen geben in dieser ganzen Debatte und das merkt man auch wieder, auch im politischen Raum. Zum einen die juristisch-politische und dann aber auch die Selbstregulierungskräfte des Kulturbetriebs. Und darauf übrigens bezog sich auch Claudia Roth, die Kulturstaatsministerin, die heute zu hören war, dass die einfach gestärkt werden müssen mit bestimmten Dingen und inwieweit der Kulturbetrieb eben auch in der Lage ist, Ambivalenzen auszuhalten. Das wird uns, glaube ich, in den nächsten Wochen, Monaten noch lange beschäftigen.
Die Berlinale und die Antisemitismusdebatte im Kulturbetrieb, darum ging es heute im Kulturausschuss des Bundestages. Für uns verfolgt hat das Ganze Wladimir Balzer aus unserem Hauptstadtstudio. Vielen Dank. Das Jaffa-Theater in Tel Aviv setzt sich seit vielen Jahren für Verständigung ein zwischen jüdischen und arabischen Communities in Israel. In Zeiten des Gazakriegs nochmal eine besondere Herausforderung natürlich. Mit seinem neuen Stück will das Jaffa-Theater der arabischen Minderheit in Israel eine Stimme geben. Die Königin der Badewanne, so heißt dieses Stück. Es ist über 50 Jahre alt. Der Autor des Stücks, Chanoch Levin, wollte damit ursprünglich die araberfeindliche Stimmung in Israel nach dem Sechstagekrieg anprangern. Es gab damals heftige Proteste gegen die Aufführung. Das Stück wurde abgesetzt. Das Jaffa-Theater hat die Königin der Badewanne jetzt neu inszeniert und ist damit diese Woche zu Gast im Berliner Kulturzentrum Radialsystem. Igal Avidan hat die Königin der Badewanne schon gesehen und er hat in Tel Aviv mit den Machern des Stücks gesprochen.
Frau Tovla und Frau Joffila, zwei junge Frauen, haben es gut im Leben, wie ihre Namen verraten. Auf Hebräisch bedeuten sie, ihr geht's gut. Sie sitzen auf zwei Toilettenschüsseln und schauen herablassend auf den arabischen Kellner, Samatocha, Hebräisch für Tumult, der gerade hereinkommt. Tovla sagt,
das ist Samatocha, er ist unser Araber. Samatocha ist weise und gehorsam und schadet Juden nicht. Er versteht genau wie wir, auf zwei Beinen zu stehen. Samatocha, zeig ihnen, wie du auf zwei Beinen stehen kannst.
Samatocha, der sowieso auf zwei Beinen steht, rührt sich nicht. Tovla befiehlt.
Auf zwei, Samatocha, auf zwei. Siehst du, wie er auf zweien steht? Er mag es wirklich. Das gibt ihm das Gefühl, dass er fast wie wir ist. Nur zu Hause ist er gezwungen, auf allen Vieren zu kriechen. Aber das liegt nicht daran, dass er das will, sondern einfach wegen der Höhe der Decke.
Der arabische Kellner ignoriert die Beleidigung und reicht den beiden Frauen ein Tablett mit zwei Rollen Toilettenpapier. Intendant Igal Ezrati hat die bissige alte Satire aus der Vergessenheit gerettet und ihr einen neuen Dreh gegeben.
Chanoch Levin verbot weitere Aufführungen seiner Satiren, denn sie seien nicht mehr relevant. Aber vor 5 Jahren hat seine Witwe die Erlaubnis erteilt und wir durften als erstes Theater die Königin der Badewanne aufführen. Ich hatte die Idee, das Stück mit 4 arabischen Schauspielern auf Hebräisch zu besetzen.
Nach dem Massaker der Hamas und vor dem Hintergrund des Gazakriegs wirkt das Geschehen auf der Bühne sehr aktuell. Igal Ezrati.
Denn hier sieht man, wo die Arroganz, die Selbstzufriedenheit und die militärische Denkweise begannen. Letztere scheiterte am 7. Oktober krachend. Wichtig ist auch, dass die arabischen Schauspieler, die zurzeit Angst haben, ihre Meinung zu sagen, eine Bühne bekommen. Denn die Palästinenser haben bestimmte Erwartungen an sie, die arabischen Staaten wiederum andere und die Israelis noch andere. Deswegen schweigen sie.
Regisseur Rabia Khoury.
Der Vorteil, auf der Bühne zu stehen, ist, dass wir als palästinensische Araber woanders nicht sagen können, was wir fühlen. Durch die Worte Hanoch Levins konnte ich meine Meinung über den israelisch-palästinensischen Konflikt ausdrücken. Sonst würde ich sie verschweigen, sowohl öffentlich als auch privat, um Diskriminierung oder Rassismus zu entgehen.
Zum Beispiel kann Mona Hauer das Lied »Ich traf eine schüchterne Kanone« singen, das angesichts des Kriegs in Gaza hochaktuell ist.
Ich traf eine schüchterne Kanone, eine Kanone mit einem Schönheitsfleck. Sie sagte, sie fühle sich sehr unwohl, auf euch alle eine Granate abzuschießen.
Die israelische Mutter auf der Bühne scheint mit diesen Worten auch die Potenz ihres Sohnes, eines Kampfsoldaten, zu bewundern. Im Jaffa des Jahres 2024 blieb der Skandal aus. Manche Zuschauer lachen, als die Königin der Badewanne zum Schluss einen Appell an unsere Cousins richtet. Gemeint sind die Palästinenser. Unser einziger Wunsch ist der Frieden.
Das Jaffa-Theater aus Tel Aviv spielt Die Königin der Badewanne und ist damit diese Woche zu Gast in Deutschland. Am Freitag ist das Stück im Berliner Radialsystem zu sehen. Wenn ein Provokateur wie der Künstler Georg Baselitz ankündigt, er wolle seine Sünden gestehen, dann könnte das interessant werden. Die neue Baselitz-Ausstellung in London, um die es jetzt geht hier in Kultur heute, heißt A Confession of My Sins, ein Geständnis meiner Sünden. Zu sehen sind ganz neue Werke des Künstlers, die er erst im vergangenen Jahr gemalt hat. In diesen Bildern setzt sich Baselitz mit der eigenen Vergangenheit auseinander, in der er für so einige Eklats gesorgt hat, mit provokanten Bildern und auch mit der ein oder anderen befremdlichen Aussage, wie zum Beispiel der, dass Frauen nicht malen könnten. Wie Georg Baselitz malt, mit mittlerweile 86 Jahren, das hat sich Gabi Biesinger angesehen, in der White Cube Gallery in London.
In einem Punkt ist Georg Baselitz sich treu geblieben. Auch in den Werken, die 2023 entstanden sind, zeigt der inzwischen 86-Jährige nur in Ausnahmefällen Personen oder Tiere, die nicht auf dem Kopf stehen. A Confession of My Sins nennt Baselitz die Ausstellung mit 21 großformatigen Werken und 35 Zeichnungen. Geständnis meiner Sünden. Er beschreibt die Gemälde und Skizzen als Beschäftigung mit seiner eigenen Vergangenheit. Und die kommt überwiegend heiter daher, in Pastelltönen und vor allem hellblau. Susan May, künstlerische Direktorin der White Cube Gallery.
This group of works has a really joyous palette.
Die Werke zeigen eine sehr freudvolle Farbpalette. Es wirkt, als habe er Spaß und genießt das Malen an sich.
Enjoying painting for what it is.
Baselitz selbst lässt sich zitieren, er habe als jüngerer Maler in einem anderen Geist und mit einer anderen Absicht gemalt. In der aktuellen Ausstellung ist kaum etwas von der schwarzen Düsternis zu sehen, die Baselitz noch vor Jahren auf die Leinwand brachte. Hier dominieren harmonische Motive, seine Muse und Frau Elke und er in verschiedenen Konstellationen, natürlich kopfüber, häufig vor himmelblauem Hintergrund. Verliebtheit damals und heute heißt ein Werk. Außerdem schwebende Kühe, Pferde, Rehe als Kindheitserinnerungen an seine Heimat Deutsch-Baselitz in Ostdeutschland, aus der er seinen Künstlernamen schöpfte. Dynamische Wolkenkuh heißen die Rindviecher kopfüber. Doch auch wenn Baselitz selbst beschreibt, dass ihm altersbedingt die Kraft schwinde, die Bilder lassen das nicht erkennen, meint Galeriedirektorin May. Wenn man nicht wüsste, dass diese Gemälde ein gebrechlicher 86-Jähriger gemalt hat, würde man das nicht glauben. Sie strahlen so viel Energie und Vitalität aus, man würde denken, eine jüngere, kraftvolle Person hat sie gemalt. Und doch hinterlässt Baselitz Spuren seines Alterns auf den Ölbildern. Weiße Schlieren ziehen sich über die Oberfläche einiger Werke. Sie zeigen quasi Vergänglichkeit. Baselitz bearbeitet diese riesigen Bilder, während sie auf dem Boden liegen. Und die Schlieren entstehen, wenn er mit seinem Rollator oder seinem Farbenwagen darüber rollt. Erst dachte er, er müsse das ausbessern. Doch inzwischen sind das eigene Werkzeuge, um diese Narben zu erzeugen. Georg Baselitz wurde 1938 in Sachsen geboren, erlebte als Kind die Diktatur des Nationalsozialismus und danach die der DDR. Er flog von der Ostberliner Kunsthochschule und konnte nach Westberlin wechseln. 1963 sorgte er für einen, wie manche meinen, kalkulierten Eklat, als zwei seiner Bilder, darunter die große Nacht im Eimer, wegen vermeintlicher Zurschaustellung von Pornografie beschlagnahmt wurden. Die Bilder zeigen je eine Figur mit großem Penis und wer wollte, konnte darin den Akt der Masturbation erkennen. Auch dieser Provokation stattet Baselitz in seinen aktuellen Werken nochmal einen Besuch ab. Als eins der wenigen Motive, die nicht kopfüberstehen, malt Baselitz den Nazi-Chefideologen Alfred Rosenberg, der sich an sein enormes Geschlechtsteil klammert. Titel des Werks: Die Zukunft schläft im Rechner, Alfred Rosenberg. Noch immer provokant, aber längst kein Skandal mehr. Baselitz kann heutzutage problemlos einen Nazi-Vordenker als Wichser entlarven.
He still has the ability to shake people out of their complacency.
Es gelingt ihm immer noch, die Menschen aus ihrer Gleichgültigkeit herauszureißen, so wie er das 1963 getan hat. Er führt uns vor Augen, dass in der Welt noch immer Gewalt und Unheil herrschen, und er weist auch darauf hin, welche Gefahren das für die Zukunft birgt.
Neue Bilder von Georg Baselitz in der White Cube Gallery in London. Gabi Biesinger hat sie dort gesehen. Wenn wir hier in Kultur heute über den Nachlass eines Schriftstellers sprechen, dann geht's in der Regel um Texte, um Manuskripte, um Briefe oder um das private Bücherregal des Autors. Eher seltener geht es um seinen Kleiderschrank. Bei Arno Schmidt ist aber genau der interessant. Der Schriftsteller hatte eine besondere Beziehung zu Stoffen und Kleidung. Als junger Mann hat er in einer Textilfabrik gearbeitet und später tauchen in seinen literarischen Texten immer wieder Metaphern auf, die an Stoffe und Textilien erinnern. Arno Schmidt und seine Frau Alice haben ihre gesamte Kleidung aufbewahrt, ein Leben lang. Und so hat das Paar nach seinem Tod rund 1000 Kleidungsstücke hinterlassen aus 6 Jahrzehnten. Die Arno-Schmidt-Stiftung hat jetzt dafür gesorgt, dass diese besondere Sammlung ausgestellt wird. Katrin Hillgruber hat sie sich angeschaut im Augsburger Textilmuseum.
Gehörte sich, einem Monolithen der deutschen Gegenwartsliteratur in den Schuhschrank zu gucken? Wie hat Arno Schmidt seine legendären Korthosen gefaltet? Wie viele Gürtel und Pelzhüte hat seine Frau Alice besessen? Diese Fragen drängen sich auf, sobald man sich beim Betreten der Augsburger Ausstellung an das gedämpfte Licht gewöhnt hat. Es soll die Exponate schonen, die teilweise offen daliegen, prêt-à-porter sozusagen. Arno Schmidts waldgrüne Lederjacke darf nicht fehlen. Er mochte sie so sehr, dass er sie auch zwei Ich-Erzählern seines Monumentalromans Zettels Traum anzog. Oder eine zarte Bluse aus einem durchsichtigen Material, das wie Organza wirkt. Der Nachkriegsnot gehorchend nähte sie Alice Schmidt aus einem Zuckersack, während ihr Mann Holzpantinen und Gürtelschnallen schnitzte. Die stellvertretende Museumsdirektorin Michaela Breil erläutert das Konzept.
Ja, das Besondere dieser Ausstellung ist die Präsentation der Kleidung. Die meisten Ausstellungen zu Mode oder Kleidung zeigen die Stücke auf Figurinen, auf Schaufensterpuppen oder handgemachten Sonderanfertigungen. Hier sind die Stücke alle flach präsentiert. Man wollte vermeiden, dass Arno und Alice Schmidt als Wiedergänger immer wieder in der Ausstellung vorkommen. Und um den Menschen gerecht zu werden und sie nicht bloßzustellen, ist diese Art von Präsentation entwickelt worden. Und zu diesem Konvolut an Alltagskleidung kommt die Einbindung in die Fotografie, in die Literatur, in die Tagebücher, in Briefe, sodass wir ein wundervolles Zeugnis der Konsumgeschichte von Kleidung haben.
Wie ein ruhiges Meer bedeckt ein blauer Teppich die rund 1000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Ebenfalls mehr als 1000 Objekte aus 6 Jahrzehnten, Kleider, Schuhe und Accessoires sind hier zu sehen, etwa ein stilisiertes Dirndl aus der NS-Zeit.
Die Kleidungsstücke sind nicht restauriert, bis auf eins, und sind so zu sehen, wie sie verpackt waren in ihrem Zustand. Und ganz besonders schön ist es, bei dem ältesten Stück der Ausstellung zu sehen, einem Kleid mit Samtrock. Der Samt ist weder verdrückt noch beschädigt. Und das zeigt, wie sorgfältig Alice Schmidt mit ihren Kleidungsstücken umgegangen ist.
Rund 70 Paar Schuhe des Ehepaares bilden an der Längsseite eine 20 Meter lange Phalanx. Damenmodelle sind in der Überzahl, von kakaobraunen Pumps der Marke Argo Fußglück über blaue Turnschuhe bis zu nagelneu wirkenden Wildlederstiefeln. Die Schuhe des Hausherrn dagegen sind durchweg ausgebeult. Michaela Breil erklärt:
Der lange Kleiderschrank zeigt den kompletten Bestand aus den späten 30er Jahren bis 1983. Man meint erstmal, es ist sehr viel, aber wenn man sich vorstellt, dass das der Kleidungsbestand von mehreren Jahrzehnten ist, dann sieht man doch, dass sehr sorgfältig gewirtschaftet wurde.
Die stummen und doch beredten Textilien wirken wie ein chorischer Hintergrund zum Leben Arno und Alice Schmidts zwischen dem Ersten Weltkrieg und ihren letzten Jahren in Bargfeld in der Lüneburger Heide. Kennengelernt hatten sich die beiden in den Greifwerken, einer Textilfabrik im niederschlesischen Greifenberg, heute Grifow Schlonski. Er arbeitete dort als grafischer Lagerstatistiker, sie bis zur Heirat 1937 als kaufmännische Angestellte. Auf Wunsch ihres Mannes gab sie ihren Beruf auf. Die Schmidtsche Verbindung von Text und Textil hat dort ihren Anfang genommen. Das zeigt sich in Augsburg ebenso sinnlich wie eindrucksvoll. Nach Art von Weberschiffchen huschen entsprechende Zitate des Schriftstellers über eine schwarze Wand, etwa grau geflickter Himmel oder Zellulosegewölk. Das lädt zur Lektüre des Eigenbrötlers Arno Schmidt aus Bargfeld ein, der Modegeschäfte mied und stattdessen im Versandhandel bestellte.
Und was er da bestellte und kaufte, das zeigt die neue Ausstellung im Augsburger Textil- und Industriemuseum. Katrin Hillgruber war das über den textilen Nachlass des Schriftstellers Arno Schmidt. Und in den Kulturmeldungen geht es jetzt zuerst um den Internationalen Tag der Provenienzforschung. Der ist nämlich heute. Doris Schäfer-Noske.
Ja, und aus diesem Anlass gab es auch in Deutschland zahlreiche Veranstaltungen. Im Leipziger Museum für Völkerkunde, da ging es zum Beispiel heute um die Frage, wie man mit menschlichen Überresten in anthropologischen Sammlungen umgehen soll. Und die Stadtbibliothek Chemnitz hat zwei NS-Raubgutfunde gezeigt, die im vergangenen Jahr tatsächlich in ihrem Magazin entdeckt wurden. Seit gut 2 Jahren arbeitet in Nordrhein-Westfalen die Koordinierungsstelle Provenienzforschung und deren Leiterin Jasmin Hartmann hat sich heute im WDR zufrieden gezeigt mit der Mitarbeit der Museen bei der Erforschung der Herkunft ihrer Exponate, obwohl das ja am Ende auch Rückgabeforderungen zur Folge haben kann.
Aber die Benefits sind, glaube ich, größer, sich überhaupt einen Eindruck zu verschaffen, was man da vor sich hat. Also wo kommt mein Werk her? Und ich kenne kein Museum, das sich heutzutage noch dagegen wehrt oder ja auch nicht Interesse zeigt, dem weiter auf die Spur zu gehen. Woran es oft liegt, sind personelle und finanzielle Ressourcen.
Die Leiterin der Koordinierungsstelle Provenienzforschung NRW, Jasmin Hartmann, war das. Ein Essay aus Israel hat einen Streit beim amerikanischen Online-Kulturmagazin Guernica ausgelöst. Und der hat das Magazin so stark erschüttert, dass mehrere Leute die Redaktion verlassen haben. Guernica hatte einen Artikel der israelischen Autorin Joanne Chen veröffentlicht, in dem sie schildert, wie sie nach dem Terrorangriff der Hamas versucht, mit palästinensischen Freundinnen und Freunden im Gespräch zu bleiben. Sie fängt aber auch die Stimmung in Israel ein, schreibt zum Beispiel, wie eine israelische Mutter ihre verängstigten Kinder zu beruhigen sucht, indem sie den Lärm der Militärflugzeuge als gutes Knallen bezeichnet. Ein Ausdruck, der in den sozialen Medien heftig kritisiert wurde. Auch in der Redaktion gab es Leute, die der Autorin vorwarfen, so wörtlich, direkt den Genozid an den Palästinensern zu unterstützen, Zitat Ende. Und einige verließen Guernica. Der Essay wurde von der Seite genommen und eine Stellungnahme der Redaktion angekündigt, die es bis heute nicht gibt. Stattdessen ist jetzt auch die Chefredakteurin Sheena Moore zurückgetreten. Sie übernahm damit die Verantwortung für die Veröffentlichung und erklärte, die übrige Redaktion stehe weiter hinter der Löschung des Essays. Beim Filmfestival von Cannes wird es im Mai erstmals einen Wettbewerb für immersive Werke geben. Dabei sollen 8 Filme gezeigt werden, die virtuelle Realität nutzen, um das Publikum ganz in die Erzählwelt eintauchen zu lassen. So wie bei Carne y Arena, einem Kurzfilm von Alejandro González Iñárritu, der das Publikum 2017 in eine Migrantengruppe versetzte an der amerikanisch-mexikanischen Grenze.
Das waren die Kulturmeldungen mit Doris Schäfer-Noske. Vielen Dank. Das EU-Parlament hat für die umstrittene EU-Asylreform gestimmt. Mehr dazu gleich in den Informationen am Abend ab 6:10. Ich bin Anne Seidel, sage danke fürs Zuhören bis hierhin und für Ihr Interesse an Kultur heute. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.